sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute in den ersten Petrusbrief gemeinsam gehen und Gottes Wort aus 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 9 hören. 1. Petrus Kapitel 1, ab Vers 3, und wir hören Gottes lebendiges Wort. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wer bist du? Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Großmutter, Großvater, Arbeitnehmer, Vorgesetzter, Chef, Student, Schüler, Freundin, Freund, Ehefrau, Ehemann, introvertiert, extrovertiert, sportlich, intelligent, optimistisch, pessimistisch. Jeder von euch findet sich garantiert in dieser Aufzählung irgendwo wieder. Jede dieser Sachen, die aus dieser Liste, die ich gerade genannt habe, auf dich zutreffen, beschreiben deine Identität. Sie beschreiben also, wer du bist. Gottes Wort sagt dir im ersten Petrusbrief, viele dieser Dinge gehören tatsächlich zu deiner Identität. Viele dieser Dinge machen dich tatsächlich aus. Aber nichts davon macht dich im Kern aus. Als Christ ist deine Identität hier auf dieser Erde im Kern, im Wesentlichen, durch zwei Dinge bestimmt. Du bist auf der einen Seite Gottes erwähltes, geliebtes und heiliges Kind. Du bist bei Gott, könnten wir sagen, ein Insider. Und du bist in dieser Welt gerade deswegen ein Exot, ein Fremdling, ein Außenseiter. Und diese beiden Dinge, dass du ein Insider bei Gott bist und ein Außenseiter in dieser Welt, die machen dich und jeden anderen Christen auf der Erde aus. Petrus schreibt in den ersten beiden Versen seines Briefes, also den beiden Versen vor unserem Abschnitt, Petrus an die Fremdlinge in der Zerstreuung, einer Teil unserer Identität, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi, anderer Teil unserer Identität. Wir haben Zugang zu dem Thron Gottes. Gott nennt uns seine Kinder. Er hat für uns seinen Sohn geopfert. Er verteidigt uns vor dem Vater. Er trägt uns durch die schwierigsten Zeiten. Besser geht es nicht. Und gleichzeitig sind wir eben Außenseiter in dieser Welt. Ja, wir beziehen unseren Glauben aus diesem uralten Buch. Wir lehnen einige angeblich gesicherte wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse ab. Wir glauben, dass die sexuellen Maßstäbe der Bibel nicht völlig veraltet und menschenverachtend sind. Und für dieses Exotsein werden wir je nach Zeit und Land belächelt, verhöhnt, ausgegrenzt, diskriminiert, bekämpft, gefangen genommen oder vielleicht sogar getötet. Wir sind von Gott angenommene Fremdlinge. Das sind nicht nur die beiden Kernmerkmale unserer Identität. Ihr merkt, diese beiden Seiten sind auch völlig gegensätzlich. Schwarz und weiß. Bei Gott angenommen und zu Hause, aber in dieser Welt irgendwie fremd, irgendwie nicht zu Hause. Und das führt ganz selbstverständlich zu einer Spannung in uns. Denn wir erleben erstmal fast nur die oft mangelnde oder ja, die oft so schmerzhafte, unangenehme Seite dieser Existenz. Mit unseren fünf Sinnen erleben wir jeden Tag unser Dasein als Fremdling. Und das ist wie Heimweh. Ja, da ist der kleine Max. Und der kleine Max, der lebt für eine Zeit bei seiner Oma, weil seine Eltern leider tragischerweise einen schweren Autounfall hatten. Und bei Oma ist es ganz schön, aber so richtig wohl fühlt er sich da auch nicht. Ja, da ist alles anders. Da schmeckt das Essen nicht so ganz wie zu Hause. Da ist das Bett auch nicht ganz so gemütlich wie zu Hause. Und seine Spielsachen sind auch nicht da. Max hat so richtig Heimweh. Max steht in der Spannung zwischen seinem Aufenthaltsort bei Oma und seinem eigentlichen Zuhause, wo er eigentlich hingehört, wo er auch sein will. Und genau so ist es mit uns Christen. Wir sind hier in dieser Welt, aber unser Zuhause ist im Himmel. Wir erleben das ganze Leid dieser Welt, einerseits, weil diese Welt gefallen ist. Das erleben wir zusammen mit allen anderen Menschen. Und andererseits erleben wir Leid in dieser Welt, weil für uns Christen ist das Leben oft eben doch härter als für andere Menschen. Darum geht es im ersten Petrusbrief, gerade um Leid, was Menschen erfahren, weil sie Christen sind. Und deswegen lebst du in der Spannung zwischen Erde und Himmel, in der Spannung zwischen deinen Identitäten als Fremdling in dieser Welt und Gotteskind, in einer Spannung zwischen der leidvollen Gegenwart und der herrlichen Zukunft, die dir versprochen ist. Und wir lernen heute von Petrus in diesem Abschnitt, in Gottes Wort, wie wir trotz dieser Spannung, in der wir leben, ein Leben voller Hoffnung und Freude führen können. Darum geht es. Mein Thema für heute Morgen ist Leben in der Spannung zwischen Leid und Herrlichkeit. Und ich habe drei Punkte, die ich auf so einer Zeitleiste angeordnet habe. Erstens, Gott bewirkte in der Vergangenheit diese Spannung. Zweitens, Gott begleitet dich in der Gegenwart durch diese Spannung. Und drittens, Gott beendet in der Zukunft diese Spannung. Also in der Vergangenheit hat Gott diese Spannung bewirkt, in der Gegenwart begleitet er dich durch und in der Zukunft wird er sie beenden. Und das wollen wir uns heute anschauen. Die Frage ist, warum stehen wir in dieser Spannung? Und Petrus erklärt es uns gleich im ersten Vers, in Vers 3. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal mit reinschauen. Da schreibt er: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Gott möchte in uns eine lebendige Hoffnung wecken. Und was bedeutet das? Die Bibel benutzt dieses Wort Hoffnung etwas anders, als wir das heute tun. Wenn wir heute das Wort Hoffen verwenden, dann bedeutet das so etwas wie: Ich finde es gut, wenn morgen folgende Situation eintritt. Zum Beispiel, ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint. Und das kann ich sagen, ohne dass ich irgendwelche Hinweise darauf habe, ob das wirklich der Fall sein wird. Das kann ich sagen, ohne jemals in die Wetter-App oder in den Wetterbericht geschaut zu haben. Ich kann einfach sagen, ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint. In der Bibel ist es anders. In der Bibel ist Hoffnung immer begründet. Hoffen in der Bibel meint, ich bin davon überzeugt, ich bin mir sicher, dass in der Zukunft etwas Gutes passieren wird. Seht ihr den Unterschied? Biblische Hoffnung ist immer sicher. Oder wie Petrus es hier formuliert, sie ist lebendig. Und um diese Hoffnung zu starten, um diese Hoffnung zu wecken, hat Gott uns ganz bewusst in diese Spannung gestellt. Und das ist mein erster Punkt. Gott bewirkte in der Vergangenheit diese Spannung. Ich lese Vers 3 nochmal. Dort schreibt er: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Gott wird unser Vater durch die Wiedergeburt. Ja, Gott ist dein Schöpfer. Er war aber auch dein Feind, beziehungsweise du warst sein Feind. Als natürliche Menschen, die erstmal einmal geboren sind, sind wir Rebellen gegen Gott. Und deswegen brauchen wir eine zweite Geburt, eine Wiedergeburt. Der Heilige Geist muss in dein Leben kommen und muss dir ein neues Herz einsetzen, bildlich gesprochen. Und er tut dies nicht, weil wir es verdient haben, nicht weil wir besser sind als andere, sondern, wie Petrus es schreibt, aus großer Barmherzigkeit. Er hat uns in dem Mist gesehen, in dem wir uns gesuhlt haben. Und er hat gesagt: Ich will nicht länger, dass du vor mir wegrennst. Ich schenke dir ein neues Herz. Als natürliche Menschen, die einmal geboren sind, haben wir keine Geschmacksknospen für die Herrlichkeit Gottes. Und als Christen mit einem neuen Herzen schmecken wir jetzt, dass Jesus das Beste überhaupt ist. War Gott vorher unser Feind, ist er jetzt unser Vater. Du bist sein Kind. Aber woher weißt du, dass das wirklich stimmt? Wieso ist diese Hoffnung auf dieses neue Leben, auf diese Wiedergeburt real? Und dazu müssen wir jetzt von unserem Vater zu unserem großen Bruder kommen. Denn Petrus schreibt in Vers 3, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Anders gefragt, woher weißt du, dass du lebst, auch wenn du stirbst? Antwort, weil dein Vater im Himmel schon seinem eingeborenen Sohn das Leben wiedergegeben hat, nachdem er gestorben war. Anders formuliert, die Kraft, die dich wiedergeboren hat, die Kraft, die dir eines Tages einen neuen Körper schenken wird, ist dieselbe Kraft, die vor 2000 Jahren Jesus aus den Toten auferweckt hat. Glaubst du, bist du überzeugt davon, dass Jesus auferstanden ist? Dann zweifle nicht daran, dass auch du eines Tages auferweckt wirst. Moment, auferweckt wurdest oder auferweckt wirst? Es ist ja so, dass wir Christen manchmal sagen, wenn jemand gestorben ist, der oder die ist jetzt in der Ewigkeit. Und das zu sagen, ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Es ist nicht so, dass wir jetzt unser zeitliches Leben haben, dann sterben wir und dann beginnt das ewige Leben. Sondern weil wir durch Gottes Barmherzigkeit wiedergeboren sind, leben wir jetzt schon ewig. Ja, unser Körper zerfällt zwar und irgendwann wird er sterben, aber in unserem Herzen wohnt Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist jetzt schon und er wird dort sein bis in alle Ewigkeit. Und dieses Herz wird dann in der Ewigkeit völlig geheiligt und dann werden wir auch einen neuen Körper bekommen. Aber auch wenn du jetzt deinen neuen Körper noch nicht hast und immer noch auf dieser Erde in der Spannung lebst, von der wir heute hören, dein ewiges Leben hat jetzt schon angefangen. Und deswegen schreibt Petrus in Vers 3, wiedergeboren hat Vergangenheit. Und das ist übrigens auch der entscheidende Grund, warum du in dieser Welt ein Fremdling bist. Dein neues Leben ist eben nicht von dieser Welt und auch nicht für diese Welt, sondern für den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott noch schaffen wird. Und über diese Zeit schreibt Petrus jetzt im nächsten Vers, in Vers 4, er schreibt dort, Gott hat uns wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ja, wir bleiben in dem Bild der Familie. Da ist Gott, unser Vater, der uns wiedergeboren hat, oder man könnte auch übersetzen, wiedergezeugt hat. Wir sind die Kinder, die von ihm neues Leben bekommen haben. Jesus ist unser großer Bruder, der uns dieses neue Leben durch seine Auferstehung sichergestellt hat. Und wie das jetzt in Familien so ist, in Familien wird geerbt. Der Besitz der Eltern geht irgendwann auf die Kinder über. Meistens passiert das mit dem Tod der Eltern. Und es führt zu interessanten Situationen. Ja, nehmen wir an, da ist ein Sohn von Milliardären und dieser Sohn hat aber sein komplettes Leben gegen die Wand gefahren und seine Eltern haben irgendwann gesagt, du kriegst in deinem Leben keinen einzigen Cent mehr von uns. Und es führt jetzt zu dieser Situation, dass dieser Sohn bettelarm ist, beziehungsweise echt nicht viel hat, aber er weiß, an dem Tag, wenn meine Eltern gestorben sein werden, dann bin ich Milliardär. So ist das mit einem Erbe. Ein Erbe ist Geld, was man irgendwie schon hat, aber irgendwie auch noch gar nicht hat. In dem Begriff Erbe steckt diese komplette Spannung drin, von der wir heute hören. Ja, es ist haben und doch nicht haben. Und genauso ist es mit dem, was uns im Himmel erwartet. Das, was uns dort erwartet, das gehört uns ganz sicher. Aber wir haben es jetzt noch nicht. Wir erleben davon jetzt in dieser Welt sehr wenig. Und dabei ist dieses Erbe riesig. Es ist so groß, dass Petrus hier überhaupt keine Worte findet, um es zu beschreiben. sondern in Vers 4 gebraucht er drei Un-Worte. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Er unvergänglich meint, es hat kein Ende, es ist einfach für immer da. Unbefleckt bedeutet, es ist ohne die Schäden und die Folgen der Sünde. Und unverwelklich bedeutet, es wird nicht mit der Zeit schlechter. Wisst ihr, in dieser Welt ist alles vergänglich, befleckt und verwelklich. Ein gutes Beispiel, was mir mal auffällt, sind die deutschen Autobahnen. Es ist ja so, dass die Autobahnen in Deutschland wirklich fast alle gebaut sind. Aber die, die da sind, müssen ständig erneuert werden. Und dann darf man nur 80 fahren, dann ist man genervt oder steht im Stau. Ja, am eigentlich doch fertigen deutschen Autobahnnetz wird ständig gebaut, weil alles eben ständig zerfällt. Nie ist man in dieser Welt mit irgendeinem Bauwerk wirklich fertig. Und ganz anders ist das Erbe, was uns jetzt schon gehört, auf das wir aber eben noch nicht zugreifen können, weil es im Himmel für uns aufbewahrt wird, wie Petrus am Ende von Vers 4 schreibt. Und deswegen sollen wir uns als Christen eben auch nicht damit beschäftigen, hier in dieser Welt große Reichtümer anzuhäufen. Diese Reichtümer werden nur verwelken und vergehen. Ins Grab kannst du nichts mitnehmen, gar nichts. Und deswegen sagt Jesus auch in der Bergpredigt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. In anderen Worten, lebe nicht für den vergänglichen Reichtum dieser alten Erde, sondern für das unvergängliche Erbe der neuen Erde. Weil Gott dir in der Vergangenheit neues Leben geschenkt hat und weil dich in der neuen Familie dieses herrliche Erbe erwartet, deswegen darfst du diese lebendige Hoffnung haben, von der Petrus schreibt. Aber da ist ja auch immer noch diese Spannung. Ja, es ist klar, das Erbe ist noch nicht da. In dieser Welt bist du ein Fremdling. Ja, oft fühlt sich dein Leben vermutlich eher an wie das Leben eines Obdachlosen, anstatt dass es sich so anfühlt wie das Leben eines Königskindes. Und jetzt? Gott vertröstet dich nicht einfach auf die Zukunft. Ja, er weist uns auf die Zukunft hin. Aber erstmal sagt er uns, dass er uns auch heute begleitet. Jetzt, in diesem Moment, in dieser Spannung, in der du dich gerade jetzt befindest, ist Gott bei dir. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott begleitet dich in der Gegenwart durch diese Spannung. Hier auf der Erde ist das Leben oft frustrierend. Ja, wenn ihr mal schauen wollt, könnt ihr das Buch Prediger im Alten Testament lesen. Da wird das sehr deutlich gemacht, wie frustrierend unser Leben so ist. Und deswegen ist die Botschaft, die die Bibel uns gibt: Erwarte hier auf der Erde nicht das Leben deiner Träume. Wenn du das erwartest, dann wirst du nur enttäuscht. Und für diese vielen Frustrationen, die du erlebst, gibt es zwei Gründe. Ja, einerseits leben wir eben in einer gefallenen Welt, einer Welt, die danach seufzt, die danach schreit, erlöst zu werden. Und andererseits bist du als Christ eben in dieser Welt dann noch einmal der Außenseiter, der Fremdling. Aber gerade in diesem doppelten Frust verspricht Gott dir in unserem Abschnitt drei Dinge. Drei Dinge für deinen harten Weg hin zu dem unvergänglichen und unverwelklichen und unbefleckten Erbe. Und Gott sagt: Ich werde dich erstens bewahren, zweitens verändern und drittens ermutigen. Bewahren, verändern und ermutigen. Das Erste, was wir sehen, ist für die Gegenwart: Gott bewahrt dich. Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das zentrale Wort in diesem Vers 5 ist das Wort Heil oder Errettung. Ich kann beides übersetzen. Häufig verwendet die Bibel dieses Wort für etwas, was Jesus in der Vergangenheit für uns getan hat. Er hat uns errettet, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Manchmal bezieht es sich auch auf den Tag, wo wir Christen wurden. Wir wurden errettet an dem Tag, als wir Christen wurden. In diesem Vers ist es anders. Hier meint Errettung den Moment in der Zukunft, wenn Gott uns aus dieser Spannung herausnehmen wird, wenn Jesus wiederkommt. Ja, diese Errettung ist, wie Petrus hier schreibt, bereit geoffenbart, also sichtbar zu werden in der letzten Zeit. Gemeint ist eben der Tag, an dem Gott diese Erde erneuert und wir einen neuen Körper bekommen und in einer Welt leben, wo es dann keine Sünde und kein Leid mehr gibt. Eine Welt, wo wir dann unser herrliches, unglaubliches Erbe ausbezahlt bekommen. Und bis dahin wird Gott dich im Glauben bewahren. Das verspricht er uns hier. Er hat in der Vergangenheit mit uns angefangen. Er hat uns neues Leben geschenkt und er wird uns deswegen nicht loslassen. Selbst wenn wir richtig harte Zeiten durchmachen. Weißt du, dein Vater im Himmel hat seinen Sohn für dich gegeben. Wie sollte er dir mit ihm nicht auch alles andere schenken? Gott investiert nicht für dich das Liebste, was er hat, um dich danach irgendwann fallen zu lassen. Vers 5, er benutzt seine Kraft, um dich bei sich zu bewahren bis zum Ende. Aber er verspricht dir noch mehr. Das ist das Zweite, was er dir verspricht für die Gegenwart. Er verändert dich. Wir haben es schon öfter gesehen, das Leben auf dieser Erde ist wirklich hart. Und da brauchen wir Gottes Kraft, die uns fest bei ihm hält. Aber Hand aufs Herz, hast du dich nicht schon einmal gefragt, warum Gott das mit uns macht? Ich meine, warum beendet Gott das Ganze nicht einfach hier auf der Erde? Und schenkt uns jetzt, also heute, diese perfekte Welt. Das wäre doch viel besser, oder? Zumindest ein Grund, warum Gott das jetzt noch nicht beendet, finden wir in unserem Abschnitt. Und der lautet, dass er die Zeit, die du hier auf der Erde mit all dem Frust erlebst, dass er diese Zeit gebrauchen möchte, um dich zu verändern, damit du mehr so wirst wie sein Sohn Jesus Christus. Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Petrus sagt, wir sind traurig in dieser Welt wegen Anfechtungen. Was sind Anfechtungen? Kurze Antwort: Alles, was in deinem Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, sind Anfechtungen. Ja, von eher kleineren Dingen wie einem Auto, was nicht mehr anspringt in dem Moment, wo du es einfach gar nicht gebrauchen kannst, bis hin zu richtig schlimmen Dingen wie schweren Krankheiten oder sogar dem Tod eines nahestehenden Menschen. Alle Dinge, die uns frustrieren, sind Anfechtungen. Und dann gibt es noch die besonders harten Dinge, die wir erleben, weil wir Christen sind. Und trotzdem schickt Gott uns diese Anfechtungen. In Vers 6 heißt es, wenn es sein muss. Die Anfechtungen, die kommen, müssen kommen, weil Gott sie geplant hat. Aber Gott verfolgt damit eine Absicht. Und das erklärt er uns in Vers 7. Er sagt, ihr habt diese Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus nimmt hier ein Bild aus der Schmiede. Gold war damals das wertvollste und beständigste Material, was man kannte. Und um jetzt reines Gold aus Golderz zu bekommen, musste man es im Feuer erhitzen. Und in der Hitze wurde es dann zu reinem, wertvollen Gold, weil die Dinge, die wertlos waren in dem Golderz, vom wertvollen Gold getrennt wurden. Petrus sagt genauso, es ist mit deinem Glauben. In der Hitze des Leids macht Gott ihn stark, macht Gott dich stark. Vielleicht bekennst du ja, ich bin in allem von Gott abhängig. Aber wenn du wirklich ganz ehrlich zu dir bist, denkst du dir doch häufig, eigentlich habe ich mein Leben doch ganz gut selbst unter Kontrolle. Vielleicht bekennst du hier jeden Sonntag ganz fleißig, dass du ein Sünder bist. Aber ist es nicht oft so, dass du im Inneren denkst, naja, eigentlich bin ich doch schon ziemlich weit und Gott muss mir höchstens noch ein bisschen vergeben. Gott führt dich manchmal durch Täler des Todes, wie David es im Psalm 23 nennt, und er tut es, um dich in deinem Glauben zu stärken. Auch wenn es sich mittendrin manchmal so anfühlt, als würde Gott dich töten wollen. Stell dir mal vor, du bist Goldschmied. Du hast so ein Stück Golderz und du hältst es ins Feuer. Und das Gold in dem Golderz, das könnte fühlen und reden. Das Stück schmort dann so schön im Feuer. Und du würdest jetzt das Gold befragen, während es da so im Feuer schmort. Und du fragst dann so, sag mal Gold, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Das Gold würde dich vermutlich anschreien. Und sowas sagen wie, es ist unfassbar heiß hier drin. Du bringst mich gerade um. Aber der Goldschmied bringt das Gold nicht um. Im Gegenteil, er macht das Gold erst richtig wertvoll. Ja, weil durch das Feuer eben die wertlosen Teile des Erzes rausgeschmolzen werden und das reine Gold übrig bleibt. Und Petrus sagt, so ähnlich ist es mit deinem Glauben. Aber er sagt auch, es ist nur so ähnlich, denn es ist sogar noch viel besser. Denn sogar das Gold bezeichnet Petrus hier in Vers 7 als etwas Vergängliches. Selbst wenn man Gold gereinigt hat im Feuer und es wirklich reines Gold ist, irgendwann vergeht auch dieses Gold. Spätestens, wenn Gott diese Welt neu macht. Aber weißt du was? Dein geläuterter, dein gereinigter Glaube, der bleibt. Das, was Gott durch Leid und Anfechtung in dein Leben hineinbrennt, in dich hineinbrennt, das bleibt als Geschenk, als Schatz bis in alle Ewigkeit. Wir haben jetzt zwei Dinge gesehen, was Gott in der Gegenwart für dich tut. Er bewahrt dich im Leid, er verändert dich durch das Leid. Und jetzt haben wir noch etwas Drittes. Er ermutigt dich im Leid. Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, das ist Petrus. Petrus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde von Christen oder an mehrere Gemeinden von Christen. Und Petrus hatte Jesus gesehen. Als leidenden Messias, 3 Jahre lang in Israel. Petrus hatte Jesus auch gesehen als strahlenden und herrlichen, verklärten Sohn Gottes auf dem Berg der Verklärung. Petrus hatte Jesus gesehen als Auferstandenen am See Genezareth. Und die Christen, an die er jetzt schreibt, die hatten Jesus nie gesehen. Und trotzdem glauben sie an ihn. Sie lieben ihn, sie hoffen auf ihn, sie jubeln über ihn. Du glaubst an jemanden, den du nie gesehen hast. Das ist nicht dumm oder irrational, sondern das ist ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Der Heilige Geist hat dir die Augen des Herzens geöffnet. Und es sind hier ja nicht nur die Worte von Petrus, im Kern ist es das Wort Gottes. Und einerseits haben wir gelernt, dass es Gottes Werk ist, dass du glaubst. Ja, er hat dir die Wiedergeburt geschenkt. Er hat dir neues Leben geschenkt. Und andererseits, ja, ich will nicht sagen, dass Petrus hier so weit geht, dich zu loben. Aber er ermutigt dich mit deinem eigenen Glauben. Er sagt, du bist auf einem guten Weg. Geh ihn weiter. Und wieder diese Spannung. Als Fremdling in dieser Welt, mit dieser Welt vor Augen, glaubst du an die Herrlichkeit eines Gottes und die Herrlichkeit einer Welt, die du jetzt eben noch überhaupt nicht sehen kannst. Dein Durchhalten, gerade auch im Leid, in den Anfechtungen, vielleicht auch in den Nachteilen, die du erleidest, weil du Christ bist, das ist alles ein Zeichen deiner Errettung. Diese Spannung, dieses Leid in der Gegenwart, das ist nicht aus Zufall da. Gott hat einen Plan damit. Aber nicht nur das Leid ist da, sondern auch der Herr über das Leid ist da. Wir haben gesehen, er bewahrt dich im Leid, Er verändert dich durch das Leid und er ermutigt dich durch das Leid hindurch. Aber er wird dieses Leid auch eines Tages beenden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott beendet in der Zukunft diese Spannung. Kommen wir zurück zum Gold. Natürlich hilft es, dem im Feuer schmorenden Gold zu wissen, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Aber das macht das Feuer ja auch nicht weniger heiß. Anders gesagt, Leid ist wirklich hart. Auch wenn du noch so sicher weißt, dass Gott es gut mit dir meint. Was du zusätzlich brauchst, ist diese lebendige Hoffnung auf den Tag, wenn das Erbe dir ausbezahlt wird. Und darüber spricht Petrus nicht in einem Vers von diesem Abschnitt. Ich kann euch jetzt nicht einen Vers vorlesen, denn Petrus spricht darüber in jedem Vers von unserem Abschnitt. Ihr könnt gerne nochmal in eure Bibeln mit reinschauen. Er spricht in Vers 3 von der lebendigen Hoffnung. Er spricht in Vers 4 von dem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Er spricht in Vers 5 von der Errettung, die am Ende sichtbar offenbar wird. Er spricht in Vers 6 von der jubelnden Freude, die uns erwartet. Er spricht in Vers 7 von dem durch das Leid gereinigten Glauben, der Lob, Ehre und Herrlichkeit empfangen wird, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 8 spricht er noch einmal von der jubelnden Freude, die uns erwartet, von der er schon in Vers 6 gesprochen hat. Und in Vers 9 spricht er noch einmal von der endgültigen Errettung, wenn Jesus wiederkommt, die er schon in Vers 5 erwähnt hatte. Weißt du, das Benzin für dein Leben in dieser Spannung ist das Wissen um die herrliche Zukunft, die dich erwartet. Ich sage das nochmal, weil es so entscheidend ist. Das Benzin für dein Leben in dieser Spannung ist das Wissen um die herrliche Zukunft, die dich erwartet. Florence Mae Chadwick war eine US-amerikanische Langstreckenschwimmerin. Sie war die erste Frau, die es schaffte, den Ärmelkanal zwischen England und Frankreich in beiden Richtungen zu durchschwimmen. Im Jahr 1952 plante sie einen weiteren Rekordversuch. Sie wollte nämlich die erste Frau werden, die die Strecke zwischen der Insel Catalina und Palos Verdes an der kalifornischen Küste durchschwimmen konnte. Stolze 34 Kilometer. Am 4. Juli 1952, das war der amerikanische Unabhängigkeitstag, da wollte sie das in Angriff nehmen. Und hochmotiviert stieg sie in das eiskalte Wasser vor der Insel und schwamm dann in Richtung kalifornisches Festland. Es gab mehrere kleine Boote, die sie begleiteten. Es waren Fernsehkameras dabei. Es wurde auch damals schon in den 50er Jahren live übertragen und Millionen von Amerikanern verfolgten das am Fernsehbildschirm. Und sie kämpfte sich Stunde um Stunde weiter. Und nach 15 Stunden kam, was in der Gegend häufiger passiert, sehr, sehr dichter Nebel auf. Während sie so schwamm, konnte sie kaum noch die Boote neben sich sehen. Und sie sagte zu ihrer Mutter, die in einer der Boote saß, du, ich werde das nicht schaffen. Und die Mutter sagte, doch, probier es weiter. Ihre Trainer feuerten sie an. Es ist nicht mehr weit. Und sie schwamm dann tatsächlich noch eine Stunde weiter, aber dann sagte sie, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Und sie stieg in das eine Boot und gab diesen Rekordversuch auf. Und als sie ihn dann gerade aufgegeben hatte, da erfuhr sie, dass die Küste Kaliforniens nicht mal mehr eine Meile entfernt gewesen wäre. Und sie wurde dann von einem Fernsehjournalisten gefragt, warum hast du nicht diese eine Meile noch geschafft? Und sie sagte dann, durch den Nebel konnte ich die Küste nicht mehr sehen. Hätte ich sie sehen können, dann hätte ich auch die Kraft gehabt, weiter zu schwimmen. Ich glaube, ganz ähnlich ist es auch in unserem geistlichen Leben, in dieser Spannung. Ja, im übertragenen Sinne ist das Wasser, in dem du schwimmst, eiskalt. Und die Welt, in der du lebst, ist neblig. Und die Küste, wo du hinschwimmst, kannst du nicht sehen. Wir glauben ja an einen Gott, den wir nicht sehen, und an eine neue Welt, die wir auch noch nicht sehen. Aber genau das ist der Grund, warum Petrus uns in jedem Vers heute Morgen die unglaubliche Herrlichkeit dieses Erbes, was uns erwartet, vor Augen malt. Damit wir mit den Augen unseres Herzens es doch sehen können, was uns erwartet und dann eben in unserem Leben weiterschwimmen können. Die Herrlichkeit, die uns erwartet, die befeuert die lebendige Hoffnung, die uns wiederum Kraft gibt, das Rennen zu bestehen. In der Schlachter 2000 Übersetzung, aus der ich den Predigtabschnitt gelesen habe, da lesen wir in Vers 6, dass wir uns dann einmal jubelnd freuen werden, wenn wir angekommen sind. Und Vers 8 steht nochmal dasselbe, wir werden uns jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wisst ihr, was das Problem an der Übersetzung ist? Das steht da eigentlich gar nicht. Eigentlich steht da, ihr freut euch, also jetzt, in der Gegenwart, in beiden Versen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass die Übersetzung insofern recht hat, dass die Quelle unserer Freude, der Moment, wenn wir uns wirklich freuen, in der Zukunft liegt, ja, wenn die Spannung dann aufgelöst ist. Aber ich glaube auch, dass es einen Grund hat, warum Petrus hier eigentlich in der Gegenwart schreibt. Er sagt, ihr freut euch jetzt schon. Denn das, was euch erwartet, ist sicher, Vers 4. Es ist nur noch kurz bis dahin, Vers 6. Und es ist so unglaublich herrlich, dass man es nur durch drei Unwörter beschreiben kann. Man kann also nur sagen, wie es nicht ist, weil es keine Worte gibt, in dieser Welt zumindest nicht, um zu beschreiben, wie es wirklich ist. Und deswegen darfst du dich jetzt schon freuen. Die Schlachter 2000 übersetzt in Vers 6 und Vers 8 mit jubelnd freuen. Man kann dieses Wort eigentlich gar nicht so richtig übersetzen. Es ist nur ein Wort im Griechischen und bedeutet sowas wie völlig übertrieben freuen. Also freuen nur irgendwie krasser. Extreme Vorfreude ist der Kraftstoff, der Petrus und alle anderen Fremdlinge, inklusive dir, durch dieses Leben trägt. Extreme Vorfreude nährt die lebendige Hoffnung, die dich durch dein Leben trägt. Und ich bin davon überzeugt, dass Petrus deswegen hier auch nicht einfach einen Lehrtext schreibt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Petrus hätte ja auch schreiben können, liebe Gemeinden, hier sind 7 Lektionen über Leiden, Christen, Spannung und Herrlichkeit, Nummer 1, Nummer 2 und so weiter. Nein, Petrus singt hier quasi diese Wahrheit als Loblied. Das erste Wort des gesamten Abschnitts in Vers 3 ist gelobt. Und der ganze Abschnitt ist im griechischen Original ein Satz. Ich habe heute Morgen also über einen einzigen Satz gepredigt. Und ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist. Aber vielleicht war Petrus so überwältigt von der Herrlichkeit, von der er hier singt, dass er beim Singen gar nicht mehr Luft holen wollte. Was trägt dich, wenn die Spannung dieses Lebens dir über den Kopf zu wachsen droht? Was trägt dich, wenn das Leid in dieser Welt dir den Boden unter den Füßen wegzuziehen scheint? Vielleicht gerade deswegen, weil du Christ bist und du keine Kompromisse eingehen willst. Was trägt dich, wenn du dich fühlst wie ein Goldstück im Feuerofen? Weißt du, dann trägt dich weder das Leid zu ignorieren oder es durch Alkohol oder Drogen zu betäuben. Es hilft auf Dauer auch nicht, dich irgendwie abzulenken oder es irgendwie schön zu reden. Weißt du, Feuer ist heiß und Feuer bleibt heiß. Das Leben in der Spannung tut weh und es wird weh tun, bis Gott die Spannung auflöst. Und das erlebt jeder von uns, selbst der größte Optimist in diesem Leben. Petrus selbst, je länger er lebte, desto mehr erlebte er diese Spannung. Verlässliche Quellen berichten, dass Petrus unter der ersten größeren Christenverfolgung durch Kaiser Nero in Rom hingerichtet wurde. Und es war nur wenige Jahre, nachdem er diesen Brief geschrieben hatte. Und Johannes berichtet am Ende seines Evangeliums von einem Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Jesus sagte kurz nach der Auferstehung zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Man berichtet dann sogar, dass Petrus im Angesicht seiner eigenen Kreuzigung gewünscht hatte, kopfüber gekreuzigt zu werden, der sich nicht würdig fand, so zu sterben wie sein Herr. Was trug Petrus in diesem schrecklichen Martyrium? Es war die lebendige, herrliche Hoffnung, von der er hier schreibt, über die er hier singt, für die er hier Gott lobt. Und die gute Nachricht heute Morgen für dich ist, derselbe Jesus, der Petrus durch die ganzen Spannungen, Anfechtungen und Leiden des Lebens zu seinem unvorstellbaren Erbe geführt hat, derselbe Jesus, der lebt auch in dir. Amen.